Der Text für heute steht in 2. Korinther 6, Vers 1 bis 10. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht: Ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört. Ich habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben ihr nicht irgendeinen Anlass, damit unser Amt nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld, in Trübsal, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgung, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut und in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und in guten Gerüchten, als Verführer und doch nicht und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchteten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch wieder reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Als ich den Text durchgelesen habe, das ist der landeskirchliche Predigtext von heute, und über den predige ich in aller Regel, weil ich nicht selber mir Lieblingstexte raussuchen will. Und als ich den Text durchgelesen habe, denke ich, oh, was machst du auch mit dem? Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr es gehört habt oder vielleicht selber jetzt mitgelesen habt. Als Mitarbeiter ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Gnade Gottes ist per Definition unverdient. Aber sie wird uns zugesprochen bei jedem Gottesdienst. Und das nicht umsonst. Es ist Jesu Wille, dass wir in seiner Gnade leben. Es ist Jesus, der uns die Gnade Gottes in ganz besonderer Weise ermöglicht hat, weil er unsere Schuld, unsere Ungerechtigkeit, unser Unvermögen, unseren Zorn getragen hat. Auch unsere Verzweiflung oder was uns sonst noch irgendwie in der Zeit gerade begegnen möchte. Dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt, das ist eine Möglichkeit. Dass man die Gnade Gottes geschenkt bekommt, und Gnade Gottes ist immer ein freies Geschenk, und dass man sich darüber wegsetzt, sie damit verliert. Das ist schlimm. Das ist tödlich. Als Mitarbeiter Gottes sind wir nicht Mitarbeiter im Sinn von gleichberechtigter Teilhaber, sondern von ihm begnadet berechtigte Mitarbeiter. Und das schrieb Paulus an die Korinther, also an die Gemeinde und nicht bloß an Timotheus oder an Titus. Es steht nicht immer Pastoralbrief, sondern es steht immer Gemeindebrief. Dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt, das wäre schlimm. Wenn Gott an uns wirkt, wenn Gott uns beschenkt, wenn Gott uns reich macht an seiner Gnade, und die Gnade uns unberührt lässt und sie unser Leben nicht verändert. Gnade, Zuwendung Gottes an uns wirkt Veränderung. Und wer sich dagegen sperrt, sperrt die Gnade Gottes aus. Paulus untermauert seine Argumentation mit einem Bibelwort aus Jesaja 49. Ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Sehr interessante Formulierung. Jetzt ist der Tag des Heils, nicht nachher. Es lässt sich nicht verschieben auf den Abend. Sondern das Heil, das Gott uns anbietet in Jesus, ist jetzt. In dem Augenblick, wo wir es hören, dass wir darauf reagieren und darauf unser Ja und unser Amen sprechen. Tag des Heils. Er will uns Heil schenken. Das ist in der Zeit von Corona und von Krieg, der so gar nicht so weit weg von uns ist, der uns doch irgendwie berührt. Vielleicht nochmal eine ganz andere Botschaft, wenn es vor einem halben Jahr führt. Ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und dir am Tage des Heils geholfen. Nicht bloß, ich will dir helfen, ich habe dir geholfen. Er ist uns zur Seite. Er lässt uns nicht im Stich. Das geht bei ihm nicht. Der Tag des Heils, der Moment des Heils ist jetzt. Dass man Gott sagt, ja, okay, ich nehme mal das, was du in mein Leben reingelegt hast, an Krankheit, an Schwierigkeiten, an Arbeitslosigkeit oder was es auch immer sein mag, was uns beschwert, ich nehme es aus Gottes Hand. Ich nehme es aus der Hand dessen, der mir zuspricht, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Das lässt sich nicht verschieben. Das haben wir mir nicht in der Hand, wann das ist. Aber wenn es Gott uns zuspricht, sei es in der Predigt, sei es im Bibellesen, dann kann ich nicht sagen, ich warte noch einen Tag bis morgen, weil ich vorher jemand noch die Hand vollschlagen will. Entschuldige, das ist ein ordinärer Ausdruck, aber manchmal ist unser Gefühl ja so. Nein, das geht nicht. Jetzt, so ihr seine Stimme hört, verstocket euer Herz nicht. Und wir geben in nichts einen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde. Das lässt sich nicht auf andere projizieren. Ich kann nicht sagen, der hat mir, was weiß ich, was gemacht. Die Frage ist, wie gehe ich mit dem um, was auf mich zukommt. Und dann sagt er, wir geben in keinem irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlässert werde. Wir können ja, mit unserem Verhalten dem Evangelium schaden. Wir können der Glaubwürdigkeit des Evangeliums schaden. Dass Menschen sagen, wenn sich die Fromme so benehmen, dann brauche ich nicht auch noch ein Kirche kennen. Dann brauche ich nicht auch noch die Bibel lesen. Keinen Anstoß, dass andere Menschen uns Anstoß geben, das liegt in der menschlichen Natur von uns alle. Aber wir sollen es nicht so machen. Als Kinder Gottes haben wir nicht das Recht, Unrecht mit Unrecht zu vergelten. Und deshalb, wir geben keinen Anlass, der dem Evangelium oder der Gemeinde schaden könnte. Wir verhalten uns so, wie es sich für Kinder Gottes gebührt. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in Geduld, in Bedrängnis, in Nöten, in Ängsten. Da könnte man jetzt eine Apostelgeschichte durchgehen, Oder auch die Briefe von Paulus, die er an die unterschiedliche Gemeinde geschrieben hat, was er alles erlitten hat, wo er im Gefängnis war. Vielleicht am bekanntesten die Geschichte in Philippi, wo er im tiefen Keller unter irgendwo im Gefängnis saß, wahrscheinlich die Füße im Block drinnen. Und das heißt, dass die Beine fast gestreckt sind, dass man sich unter Umständen nicht zurücklehnen konnte, weil hinter Dornen Gebüsch oder sowas war. Und dann fing Paulus und Timotheus an, Loblieder zu singen, anstatt die Jammerlappe zu spielen. Er schimpft nicht über Trümer, sondern er lobt Gott. Er lobt Gott gerade in seiner Not, gerade in seine Schmerzen, und die müssen sehr, sehr unangenehm gewesen sein, schmerzhaft, wehtun und ganz ungemütlich von der Position her. Und er lobt Gott. Er lobt Gott, dass er immer noch bei ihm ist, dass Gott ihn nicht allein lässt, auch in dem dunklen Keller nicht, auch mit den Füßen im Block nicht. Das ist, was er hier sagt. Sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld. Geduld kommt von Dulde, nicht von Warte, von Gemütlichkeit, von Faulenzen. Sondern Geduld kommt von Dulde. Im großen Dulden erwarten wir uns als Diener Gottes. Da zeigen wir die Kraft, die Gott uns gegeben hat, zu seiner Verherrlichung, dass er groß rauskommt und nicht wir. Er leidet so mit seinem Herrn und wird damit sein Diener und Nachfolger. Nachfolger auch im Leiden. Wenn der Herr Jesus zu seinen Jüngern sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Sofa mit sich und folge mir nach, dann meint er genau das. Das Sofa war halt sein Kreuz. Gell? Und das Kreuz war Todesurteil. Wer sein Kreuz auf sich nahm, der war unterwegs zur Hinrichtung von sich selber. An dem Kreuz, das er getragen hat, ist er angenagelt worden zum Tod. Da gab es keine Gnade mehr. Wer mit dem Kreuz unterwegs war, der war so gut wie schon. Und das Grausam. Hier fordert der Herr Jesus uns raus, auch bei ganz extremen Unannehmlichkeiten, nicht mit Boshaftigkeit, nicht mit Beleidigtsein, nicht mit "Ihr gebt es aber zurück" zu reagieren, sondern sich Jesus anzuschließen und sage: Ja, ich nehme das Kreuz auf mich und folge dir nach. Du hast für mich gelitten, dann leide ich auch mit dir. Kräftige Worte. Ich muss bekennen, die fallen mir auch nicht immer leicht. Und manchmal fährt man aus der Haut raus. Aber dann ist ja gut, dass man auch mal wieder sagen kann, vergib mir, sondern richtig. Ist in der Ehe wichtig. In jedem Zusammenleben wichtig, auch in der Gemeinde Jesu. In Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut und Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe. Liebe, die nicht an sich denkt, sondern an andere. Nicht an geliebt werden, nein, an Liebe über. In dem sind wir Meister, das ist unser Auftrag, Gottes Diener zu sein, in Geduld, in Bedrängnisse, in Nöte, in Schläge, im Gefängnis, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, nicht nur zum Schein, nein, echt. Dass man echt aber nicht ihm Vorwürfe mache an andere, sondern an sich selber arbeite. Auch wenn uns Verleumdung oder gar Verfolgung einbringt. Paulus hat es uns vorgemacht. Wir hören von Paulus, dass seine ganze Briefe kein negatives Wort über einen Römer, der ihn geschlagen hat, über einen Jude, der ihn ausgepeitscht hat. Er sagt zwar, das ist mir passiert, und nicht bloß einmal, sondern in all dem bin ich treu Jesus nachgefolgt. Er spricht von dem Wort der Wahrheit in der Kraft Gottes mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Mit dem Zeugnis, mit dem Wort kommt Gottes Kraft zur Wirkung. Dass man sich an sein Wort hält, dass man selber für sich, nicht für andere, die Bibel liest und die Bibel zu sich sprechen lässt, als Wort Gottes, das seine Wirkung tut, seine Geltung hat, dass nicht unsere Meinung über das Evangelium das letzte Wort ist, sondern dass das Wort Gottes Wort der Wahrheit ist, an das man sich hält, an dem man sich aufrichten kann, an dem man wieder Mut schöpfen kann, an dem es weitergeht. In Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig. Das ist unser Wunsch, auch in der Verleumdung, wo Menschen uns auch um des Glaubens willen verleumdet. Dass man dranbleibt bei Jesus, dass man in der Wahrheit bleibt, auch wo man verführt wird, wahrhaftig bleibt. Wir bleiben bei der Wahrheit, bei der Wahrhaftigkeit. Und dann fasst es zusammen in dem Vers 9, als die Sterbende und siehe, wir leben. Nicht als die Mörder und siehe, wir triumphieren, sondern als die, die selber nachgeben, als die, die selber in den Tod geht, ins Leid geht. Und Paulus hat wahrhaftig genug davon. Er erzählt, wie oft er 40 weniger 1 Streiche von den Juden empfangen hat. Und es kein negatives Wort über die Juden als Allgemeines gibt. Und siehe, wir leben. Wir sind lebendig. Wir machen weiter. Als die Sterbenden und als die Gezüchteten, dann nimmt Paulus das Leid als Zucht Gottes an. Die Zucht war nicht bloß verbal, die war körperlich. Wie oft hat er 40 weniger Einschläge erhalten? Und siehe, wir leben. Und doch nicht getötet. Und wir machen es deshalb weiter. Wir halten fest an unserem Glauben, nicht passiv in seinem Kämmerle, sondern ganz aktiv als bekennende Christen, als Kinder Gottes, die von ihm weitersagen. Als sie taufen und alle Zeit. Ja, er hat Grund zum Trauern. Wenn er sieht, wie viel Unrecht in der Welt geschehen ist. Und doch ist er in Jesus fröhlich. Seid froh in dem Herrn alle Zeit. Kann er formulieren. Als die Sterbenden und siehe, wir leben. Er spricht hier nicht von unserem natürlichen Tod, körperlicher Tod, sondern als die, die ihr Ego, ihr Ich, ihr Selbstsein, groß sein wollen, in den Tod geben und sagen, das ist nicht richtig. Jesus groß wird, mit dass mein Ich groß wird. In der Nachfolge Jesu werdet Mönche werden, die in der Gesellschaft hochgeachtet sind, etwa umgekehrt. Das ist das Ich vorne steht, sondern dass Jesus vorne steht. Und mit Jesus auch unser Nächster. Als die Traurigen, aber alle Zeit. Der Schmerz, die Verfolgung, die Verleumdung ging auch an Paulus nicht emotional vorbei. Es wäre unmenschlich. Aber auch in der Verleumdung, auch in der Trauer, und Trauer schließt eben auch Trauer um andere ein, die um ihres Glaubens willen gelitten haben oder leiden. Ist doch die Freude an Jesus jetzt vergangen. Als die Traurigen sind doch alle Zeit fröhlich. Als die nichts haben und doch alles haben. Wie bitte? Wir hatten alles. Es kommt darauf an, was man als wichtig bezeichnet und damit auch als alles. Als die Armen, die doch alles haben, in ihm ist alles, was ich brauche. Zu meiner Jugendzeit hat man ein Lied gesungen. Ich möchte ein paar Verse daraus zitieren. In ihm ist alles, was ich brauche. In ihm ist alles, was ich brauche. Seine Fülle für meine Leere, seine Freude für meine Traurigkeit. In ihm ist alles, was ich brauche. Seine Wahrheit für meine Lüge und sein Licht für meine Dunkelheit. In ihm ist alles, was ich brauche. Seine Liebe für meine Kälte und sein Frieden für meine Ängstlichkeit. Wer das verinnerlicht, Arme, die doch alles haben, und der Türme mit dem Lied zu übereinstimmen, der ist reich. Der hat was braucht. Der ist reich gesegnet. Und der kann fröhlich Gott loben. Auch wenn er leiden muss um des Evangeliums willen oder weil er ungerecht behandelt wird oder sonst irgendwie. In ihm, in Jesus, ist alles, was ich brauche. In Jesus